Heute bei «Apropos» Männer, die sich unterbinden lassen. Nach einer Vasektomie kann ein Mann kein Kind mehr zeugen. Und die Nachfrage nach dem Eingriff die steigt in der Schweiz. Westschweizer Ärzte und Ärztinnen reden von einem jährlichen Anstieg von 30%. Es sind nicht nur immer mehr Männer, die sich eine Vasektomie wünschen, sie sind auch immer jünger.
Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt und dann ist es sehr schnell gegangen, als ich dann auf dem Operationstisch gelegen bin und es ist dort irgendwie gleich pragmatisch weitergegangen.
Warum entscheiden sie sich da dafür? Wie leben sie damit? Und warum lassen sich heute mehr Männer unterbinden als noch vor ein paar Jahren? Über diese Fragen reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Martin Fischer. Er ist Redakteur im Ressort «Leben» und ist diesen Fragen zusammen mit Dennis Jeitziner nachgegangen. Hallo Martin.
Hallo Mirja. Danke für die Einladung.
Konkret eine Vasektomie in Erwägung gezogen, habe ich mit Anfang Mitte 20, wo es in meiner damaligen Beziehung darum gegangen ist, die geeignete Verhütungsmethode zu finden. Und dann war für mich dann klar, dass das eine gute Möglichkeit ist.
Martin, wir hören hier die Stimme von einem 34-jährigen Mann. Wir nennen ihn nur mit seinem Vornamen. Er heisst Janis. Er möchte sonst anonym bleiben. Wer ist er?
Der Janis ist, wie soll ich sagen, ein aufgeschlossener und vielleicht auch irgendwie vorsichtiger Mann, so habe ich ihn kennengelernt. Wir haben für die Geschichte etwa eine Stunde zusammen geredet. Und ja, also ich habe mal gedacht, so 30 Minuten würde vielleicht länger, haben wir ein paar Fragen aufgeschrieben und das Gespräch ist irgendwie immer grösser und länger geworden. Das zeigt einfach auch, wie zentral in meinem Leben der Eingriff irgendwie ist. Und genau, der Janis ist sehr überlegt, finde so ein zeitgemässer oder ein zeitgeistiger Mann. Er gendert beim Reden und ist sich seiner Rolle als Mann irgendwie so selbstkritisch bewusst. Genau.
Dass ihr euch auf das Gespräch eingeladen habt, das hat ja damit zu tun, dass sich Janis sich vor einem Jahr hat unterbinden lassen. Man redet von einer Vasektomie. Warum hat er sich für diesen Weg entschieden?
Beim Janis ist es sehr interessant, dass er schon sehr früh gewusst hat, dass er einfach kein Kind haben will, schon als Teenager. Für ihn ist einfach klar, es soll kein Kind sein und mit dem geht er schon länger durchs Leben. Er hat dann schon irgendwie Anfang 20 hat er wirklich den Entscheid eigentlich für sich gefällt und hat auch mit seiner damaligen Partnerin über das geredet. Das habe ich recht eindrücklich gefunden. Er hat sich schlau gemacht im Internet. Es hat dann ein paar Entwicklungen gegeben, wo es dann wieder den Entscheid verschoben hat. Für ihn, aber er ist wirklich sehr früh dort unterwegs und für ihn ist es ausschlaggebend, zum einen zu wissen, dass er nicht ein Kind haben will, und zum anderen eben auch, dass er wirklich selber die Verantwortung bei der Verhütung übernehmen kann, was ich jetzt selber als Mann sehr inspirierend finde. Ich habe mir das selber vorher nicht so überlegt. Ja.
Der Janis ist ja mit Anfang 30 relativ jung, er ist kinderlos. Für eine Person wie ihn ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, so eine Vasektomie vornehmen zu lassen, oder?
Wir haben mit diversen Leuten für die Geschichte geredet, also mit 3 Männern, die sich unterbinden, aber auch mit Ärzten. Und es gibt jetzt nicht Regeln, wie das gewisse auch meinen, dass man unter 30 zum Beispiel oder unter 40 in der Schweiz keine Vasektomie bekommt. Das hat mir der leitende Urolog vom Unispital Zürich gesagt, das ist nicht so, da gibt es keine Abmachungen, aber man muss einfach jeden Fall einzeln anschauen. Und je nachdem ist es bei jüngeren Männern, sagen wir unter 30, und bei Kinderlosen wird man einfach ein bisschen vorsichtiger, jetzt auch bei den Spitälern und bei den Praxen, dass man vielleicht auch mal davon abratet, sich bereits unterbinden zu lassen. Mhm. Und der Janis hat irgendwo das auch mal gelesen, dass es ab 30 besser sei oder einfacher sei, und darum hat er jetzt wie auch noch ein bisschen zugewartet. Hat dann auch noch reisen, auf einer Weltreise, ist aufgebrochen, und als er dann zurückgekommen ist wegen Corona, ist dann der ganze Prozess dann erst richtig losgegangen. Freunde, ist er dann über 30 gewesen.
Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt und dann ist es sehr schnell gegangen, als ich dann auf dem Operationstisch gelegen bin und es ist dort irgendwie gleich pragmatisch weitergegangen. Es war ein angenehmes Gespräch gewesen und darum für mich die Vasektomie, also der Eingriff, durchaus ein positives Erlebnis gewesen, wo ich mir im Vorhinein solche Sorgen gemacht habe, dass so mit dem Zeigefinger könnte damit umgegangen werden.
Ich habe auch noch ein Gespräch geführt mit dem Herr Professor Dr. Eberli vom Unispital Zürich. Der ist dort leitender Urolog. Und er hat mir gesagt, dass es für ihn vor allem bei den Abklärungen wirklich wichtig ist, dass Männer jeweils wissen, dass es ein definitiver Entscheid ist. Und er sagt auch, also wirklich, wir müssen mit der Einstellung ins Rennen, dass man nachher keine Kinder mehr zeugen kann. Und für ihn ist auch noch ausschlaggebend, dass wenn jetzt jemand einfach sagt, ich habe keinen Bock, kein Kondom zu benutzen, dass das wie noch nicht reicht. Also man muss schon relativ weit sein. Und was wir auch gehört haben, ist, dass das wirklich die meisten Männer, die sich dann für den Schritt entscheiden, sich sehr gut schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Mit 33 war es bei Janis so weit gewesen, dann konnte er den Eingriff machen, die Vasektomie. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird bei so einer Vasektomie genau gemacht?
Ich habe mal nur einmal kurz Bilder gegoogelt. es gibt wahrscheinlich auch Videos, aber ich bin dort ein bisschen empfindlich. Darum berufe ich mich jetzt einfach auf die Erzählungen.
Allzu plastisch müssen wir es nicht machen.
Es ist relativ einfach. Und zwar gibt es den Samenleiter. Das ist so ein Strang, wo die Spermien von den Nebenhöhlen zum Penis geleitet werden. Und der wird unterbunden. In der Regel braucht es nur einen Schnitt. Gewisse machen es mit zwei, habe ich gehört. Aber es braucht einen Schnitt, der am Hodenglab gemacht wird. Und dann wird der Samenleiter leicht rausgezogen und etwa einen Zentimeter rausgeschnitten. Und dann werden die beiden Enden verschlossen und wieder in der Haut versteckt und zugenäht. Und das wäre es dann eigentlich schon. Es dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Und was noch ein bisschen das Thema ist, ist, glaube ich, Betäubung. Also es wird lokal betäubt. Und was mir jetzt auch der Janis erzählt hat, das ist schon ein bisschen unangenehm, weil dort zum Teil mehrere Spritzen in den sehr sensiblen Bereich gesetzt werden. Ja.
Mhm. Gibt es auch Risiken bei diesem Eingriff?
Es haben jetzt doch einige Leute auch von Nebenwirkungen berichtet. Auf ärztlicher Seite heisst es, es ist bedenkenlos Routineneingriff. Also es werden auch jedes Jahr 1000 Eingriffe gemacht, die, glaube ich, völlig ohne Komplikationen verlaufen. Leichte Schmerzen muss man sicher in Kauf nehmen. Dort heisst es so Kopfweh-Level und man kann dann auch Schmerzmittel dagegen nehmen für ein paar Tage und dann müsste das eigentlich wieder weg sein. Was es noch kann geben, sind so leichte Blutergüsse zum Beispiel. Und vor allem ist die Region nach dem Eingriff noch druckempfindlich. Also Schmerzen hat man, wenn jemand dann irgendwie drankommt oder so. Und dort muss man sich ein bisschen schonen. 2 bis 3 Tage. Man muss auch aufpassen, wenn man mit dem Kind spielt, das man allenfalls schon hat. Hat es geheißen, dass die einem nicht irgendwo ginken. genau. Und dann gibt es noch so ein bisschen in selteneren Fällen, aber auch mehrere Leute haben davon erzählt, dass die Schmerzen ein bisschen länger anhalten können, dass es wie so ein bisschen zieht. Und es können sich noch so Knötchen bilden auf dem Hoden, die aber scheinbar harmlos sind. Und das kann passieren, weil die Nebenhoden weiterhin Samen produzieren und es dann wie so irgendwo manchmal einen Stau gibt und das sich so ausbildet. Und das kann auch schmerzdruckempfindlich sein.
Das sind Sachen, die passieren können. Grundsätzlich sagst du aber, es ist ein Routine-Eingriff. Wie viele so Vasektomien werden pro Jahr in der Schweiz durchgeführt? Was weiss man darüber?
Ich habe probiert, genauere Zahlen herauszufinden, aber das ist gar nicht so einfach. Und das hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass der Eingriff nicht von der Grundversicherung gedeckt ist. Also man hat wie so keine klare Zahlen. Gewisse Krankenkassen tun den Anteil über die Zusatzversicherungen abdecken. Und ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, dass es in der Schweiz etwa 10'000 so Eingriffe wären im Jahr. Es gibt jetzt dann auch, glaube ich, in diesem Jahr wieder eine neue Gesundheitsbefragung, wo dann wieder neue Statistiken rauskommen. Die wird aber nur alle 5 Jahre gemacht und darum sind wie die Zahlen von 2017 sind es, glaube ich, die letzten, wie nicht mehr so ganz relevant wahrscheinlich.
Mhm. Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Da ist es einfach so, wenn man mit Ärzten und Ärztinnen redet, dass es mindestens stabil bleibt oder eben deutlich zunimmt. Das ist wie so, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Praxis drauf an, auch auf die Region, man fragt. Es gibt eben in der Westschweiz offenbar auch ein bisschen einen stärkeren Zulauf. Kann man jetzt darüber diskutieren, warum das so ist. Aber was sicher so ist, ist, dass die jüngeren Männer vermehrt sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich auch aus Gründen dafür entscheiden, wo irgendwo eine gesellschaftliche Tragweite haben.
Lässt sich der Eingriff eigentlich wieder rückgängig machen?
Ja, das ist, glaube ich, die kurze Antwort, aber es gibt ein bisschen Zusätze. Und zwar ist das, wie man mir gesagt hat, ein sehr aufwendiger, mikroskopisch kleiner, mühsamer Eingriff. Und dann ist er auch noch sehr teuer. Eine Vasektomie kostet irgendwo um 1'000 Franken. Und ich glaube, wenn man es rückgängig machen würde, muss man wie so 7- bis 10-fache rechnen. Mhm. Und die Chance, dass man nachher tatsächlich wieder zeugungsfähig ist, ist auch nicht bei 100%, sondern irgendwo bei 60-70%. Also ja, darum, man muss sich das, glaube ich, gut überlegen.
Also es gibt Gründe, wieso man so eine Entscheidung auch nicht so leichtfertig trifft. Beim Yannis hat es da auch noch andere Bedenken oder Ängste gegeben, die für ihn mitgespielt haben, bevor er sich für den Eingriff entschieden hat.
Der Yannis war wirklich beeindruckend klar in dem. Seine grösste Sorge war eigentlich, dass man ihn wie noch umstimmen will. Das hat ihn wie so ein bisschen zögern, weil er das Gefühl hat, ihm wollen dann doch das alle ausreden. Er hat das auch im Umfeld schon ein bisschen mitbekommen, dass Menschen ihm gesagt haben, das kannst du doch irgendwie noch nicht wissen, du bist noch viel zu jung für so einen definitiven Eingriff. Und es ist dann aber für ihn so verlaufen, dass auch die Ärztin, die bei ihm die Vasektomie durchgeführt hat, da überhaupt nicht irgendwie kritisch oder skeptisch gewesen wäre. Und darum ist das für ihn super gewesen. Er ist wirklich von Anfang an, glaube ich, sehr klar gewesen, dass er das machen will, schon in seinen 20ern.
Du und Dennis Zinner, ihr habt ja auch zwei weitere Männer getroffen, die sich auch an einer Vasektomie unterzogen haben. Haben Sie noch andere Bedenken gehabt im Vorfeld von diesem Eingriff?
Ja, zum Beispiel der Michael, der in Wirklichkeit anders heisst, aber auch lieber anonym hat wollen mitmachen, hat sich schon noch mehr so bezüglich Männlichkeit und so, glaube ich, ein bisschen hintersinnt. Das ist etwas, wo mir der Yannis gesagt hat, dass er das übrigens auch aus seinem Umfeld öfter gehört. Also Männer definieren sich einfach sehr fest darüber, dass sie irgendwie offenbar zeugungsfähig sind und dann sind sie ein Mann, wenn sie ein Kind machen können. Und der Michael hat wieso gemeint, das sei für ihn eigentlich nicht so eine Sache. Er braucht irgendwie kein schickes Auto, viel Muskeln und offenbar auch nicht Spermien, wo er kann, Kind machen kann. Aber es hat ihn dann doch mehr beschäftigt, genau, als er gedacht hat. Und er hat dann auch noch erzählt, dass auch seine Partnerin ihm noch irgendwie ein Gewissen geredet hat und gefunden, du, man weiss nie, was ist, in 20 Jahren und so. Ja, es treibt die Menschen schon fest um, bevor es dann tatsächlich so weit ist, dass sie den Eingriff durchziehen.
Die Frage eben darum, was macht das nachher mit einem als Mann? Werden die Fragen auch im Vorfeld von so einem Eingriff thematisiert oder angesprochen?
Ich bin da nicht so ganz sicher, wie so das Protokoll ist. Aber so, wie ich es herausfinden konnte, ist das eine relativ trockene, klar strukturierte Angelegenheit, standardisiert auch, wo man jetzt eher auf die ganzen Abläufe und auf mögliche Komplikationen und die definitiven Konsequenzen und so hinweist. Das ist auch das, was uns die drei Männer so erzählt haben, dass das relativ trocken abläuft. Ich nehme an, aber es kommt sehr wieder auf den einzelnen Fall an, auf Ärztin oder dann eben auch den Mann, der sich unterbinden will, dass man da vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht im Vorgespräch. Mhm.
Martin, du hast ja den Yannis nach seinem Eingriff zum Gespräch getroffen. Wie ist es ihm mit dieser Entscheidung gegangen?
Gefühl nach der Vasektomie, nach dem Eingriff, war definitiv befreiend. Ja, es war ein glückliches Gefühl, das ich hatte. Ich bin sicher innerlich und ich glaube auch äußerlich grinsend nachher quer durch die Stadt Zürich mit dem Tram gefahren.
Hey, Yannis geht super. Das ist schön, das merkt man auch so richtig, wenn er darüber redet. Er sagt auch, dass er gerne über das Thema redet. Und er hat gemeint, dass er so ganz kurz nach der OP schon so ein Gefühl hatte, dass das wie so die beste Entscheidung war in seinem Leben. Er ist so richtig im Reinen damit und irgendwo, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf. Und für ihn auch eine Erleichterung oder eine Erlösung, weil er das lange mit sich getragen hat und jetzt hat können machen. Und er ist auf jeden Fall sehr froh, dass er die Verantwortung bezüglich Verhütung bei sich kann haben kann. Eindrücklich habe ich schon gefunden, dass haben die Ärzte wie auch zwei von diesen drei Männern uns erzählt, dass sie sich nachher befreiter gefühlt haben. Jetzt auch bezüglich Sex, was natürlich das ist, was sich alle fragen. Der Yannis sagt ganz klar, es ist für ihn besser geworden, weil er einfach entspannter ist und sich nicht mehr so viel Gedanken muss machen.
Mhm. Genau, das ist ja ein Bedenken, das verschiedene Männer im Gespräch mit euch geäussert haben, das vielleicht auch ein bisschen mit dem Männlichkeitsbild zusammenhängt, nämlich eben die Libido, dass der Geschlechtsverkehr nachher schlechter wird. Diese Bedenken, die sind in dem Fall für Yannis jetzt komplett vom Tisch.
Mhm, ich glaube, die kann man sowieso wirklich generell scharf zurückweisen. Es ist ja auch kein hormonverändernder Eingriff oder so. Also es kommt auch immer noch ein Ejakulat raus, was irgendwie auch nicht vielleicht allen klar ist. Dort sind einfach die Spermien weg, die einen ganz kleinen Anteil von dieser Flüssigkeit nur ausmachen. Und ja, so wie es die Männer berichtet haben, ist das absolut gleich bis besser geworden danach. Mhm. Und was ich übrigens noch interessant finde, was ich nicht gewusst habe, Spermien eben werden weiter produziert und wo gehen denn die hin? Also die kleinen Knötchen, die wir schon mal erwähnt haben, aber die werden vom Körper selber wieder abgebaut. Da gibt es wie so ein körpereigenes Recycling, wo relativ genial gewusst ist von der Natur. Ja.
Und wie lange dauert es nach dem Eingriff, bis man eben nicht mehr fruchtbar ist?
Es gibt eine Nachuntersuchung immer nach der Unterbindung, wo 2 bis 3 Monate später, ich glaube 3 Monate mehrheitlich, gemacht wird, wo man dann Probe muss abgeben und schaut, ob die Probe frei von Spermien ist. Und das hat aber nicht mit der Dauer zu tun, sondern vielmehr noch mit der Anzahl von Samenergüssen. Und das sind nach Empfehlung ab 25 aufwärts müssen wir nicht mehr fruchtbar sein. Ja, und das korreliert offenbar in den meisten Fällen mit 3 Monaten Wartezeit. Aber ja, so. Also sprich, man muss unbedingt noch verhüten nach dem Eingriff, die ersten paar Mal. Und übrigens auch bezüglich Geschlechtskrankheiten, die übertragbar sind, muss man weiterhin natürlich aufpassen.
Die Entscheidung, für sich selber zu treffen, das ist ja das eine. Das andere ist dann auch, das mit dem Umfeld zu teilen, darüber zu reden. Du hast vorher schon die Reaktionen angesprochen, die Janis zum Teil bekommen hat. Auf was für Reaktionen sind jetzt die Männer, die ihr mit ihnen geredet habt, in ihrem Umfeld gestossen?
Beim Janis ist es, glaube ich, wirklich so primär das, dass die Leute finden, bist du dir wirklich sicher, mach es nicht, du bist zu jung, du wirst bereuen. So in die Richtung. Und das hat er wirklich gesagt, kommt so aus dem nächsten Umfeld. Und er hat eigentlich eben auch das Bedürfnis, das ein bisschen mit seinem Umfeld zu teilen und auch rauszutragen. Und dort ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht so eine riesige Gesprächsbereitschaft da. Das hat auch der Michael uns so erzählt, dass eigentlich fast niemand nachfragt. Also es ist so ein bisschen wirklich ein bisschen tabu. Es geht natürlich auch in einen sehr privaten, sensiblen Bereich rein. Aber da redet man schon nicht so viel drüber. Und beim Janis habe ich es noch interessant gefunden, dass er mir gesagt hat, dass auch öfter eigentlich Frauen, die in einer Beziehung sind, mit ihm dann über das reden und sich dort eigentlich wie so informieren und das dann wahrscheinlich zu ihren Partnern trägt.
Hat er eine Erklärung gehabt, wieso die Frauen vielleicht eher können über das reden oder möchten über das reden?
Ich wüsste jetzt nicht mehr, was wir dort noch besprochen haben, aber meine Erklärung wäre, glaube ich, schon, dass Verantwortung für Verhütung ganz eindeutig gesellschaftlich bei den Frauen positioniert ist, ja.
Das ist auch ein Thema in eurem Text. Die Möglichkeit für Männer zum Verhüten, die sind nach wie vor sehr gering. Also es gibt eigentlich praktisch nur das Kondom oder eine Vasektomie. Im Vergleich auf Seite der Frauen gibt es 250 verschiedene Möglichkeiten zum Verhüten. Tut sich da auch etwas in der Forschung? Verändert sich das irgendwie?
So wie ich es beurteilen kann, wird da schon ein bisschen etwas gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich noch recht am Anfang. Wenn man jetzt irgendwo bei so medizinischen Startups umschauen würde, ist das vielleicht so ein interessantes Feld, wo irgendwann in den nächsten Jahren dann noch einiges passieren könnte. Bei den Männern ist ja schon auch so Pille für den Mann zum Beispiel, ist so ein Klassiker, wo man seit Jahrzehnten eigentlich probiert hat und wie nie richtig sich durchgesetzt hat. Was damit zu tun hat, dass Männer Nachfrage nicht gezeigt haben und plus bei Tests aufgrund von kleinen Nebenwirkungen meistens schon dann wieder irgendwie alles testiert worden ist. Also sprich so, es braucht wahnsinnig viel, glaube ich, dass Männer bezüglich Verhütung dort noch wie offener werden. Es gibt aber neuere Umfragen aus den USA, habe ich noch etwas im Kopf, wo man sieht, dass gerade so, glaube ich, unter 30-Jährige oder so Männer um 20, wo man wirklich so etwa 80% sagen, sie könnten sich vorstellen, längerfristig Verhütung irgendwie in die Verantwortung bei sich zu nehmen. Und das ist eine grosse Entwicklung gegenüber 50-Jährigen, wo es, glaube ich, nur so bei 40% ist.
Mhm. Wir haben rund um die Diskussion um die Pille für den Mann und um Verhütung für Männer einmal eine eigene Apropos-Folge aufgenommen. Ich könnte ja sehr gerne noch im Beschreibung zu dieser Episode verlinken. Es tut sich also etwas im Bereich der Forschung. Gleichzeitig steigt die Zahl der Vasektomien an in der Schweiz. Hat das in deinen Augen auch etwas mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun?
Auf jeden Fall, ja. Auf mehrfacher Ebene, denke ich. Also, was noch interessant ist, ist, dass zum Beispiel in Skandinavien, wo uns meistens ein bisschen voraus ist in Sachen Progression in der Gesellschaft, Vasektomien schon viel verbreiteter sind. Also ich denke, das ist etwas, wo sich auch andernorts jetzt noch wird mehr durchsetzen wird. Jüngere Männer haben viel mehr ein Bewusstsein dafür, dass sie selber sollten oder können Verantwortung übernehmen bei der Verhütung. Und die Vasektomie steht dadurch stark, dass es ein schon relativ kleiner Eingriff ist, mega sicher, also über 99% safe nachher, dass man kein Kind mehr zeugen kann. Es kommt auch nicht Chemie aus, was auch ein riesiges Thema ist. Ich glaube auch, eben, die Pille geht bei den Frauen definitiv ab. Das ist wie so die Gegenentwicklung dazu. Menschen sind glaube ich, froh, wenn sie ohne Hormonbooster und so können verhüten. Darum ist das ein riesiges Thema. Und dann gibt es noch die ganze Kinder in die Welt setzen Thematik, die für junge Männer auch etwas ist, was sehr präsent ist. Das haben uns auch im Ärzte auf Anfrage noch gesagt. Das alles führt dazu, dass mehr Männer sich unterbinden wollen. Und das hat sehr viel natürlich mit dieser Gesellschaft zu tun.
Du hast am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass dich das Gespräch mit dem Jonis selber auch inspiriert hat. Was hast du mitgenommen aus dieser Recherche?
Ja, das ist eine schöne Frage. Für mich ist es vor dieser Recherche klar gewesen, dass ich das auch mal machen würde. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen am Zögern.
Tatsächlich?
Nein, wieso? Also ich habe schon so ein bisschen Respekt einfach vor Eingriff, ganz grundsätzlich. Ich habe ein bisschen Mühe mit Blut gesehen und alles. Und es ist jetzt doch bei allen drei, mit denen wo wir geredet haben, der Fall gewesen, dass sie von Schmerzen berichtet haben, von Komplikationen im Kleineren und auch bei einem im Grösseren. Ja, und das ist jetzt gerade so eine Phase von der Verunsicherung und ich denke, dass ich dann wieder zurückkomme zu meiner ursprünglichen Sicherheit. Also ich finde es eine mega gute Sache und auch eine gute Entwicklung, dass man über das redet.
Vielleicht spielt auch Google-Bildersuche noch eine Rolle.
Die muss ich noch löschen irgendwie im Kopf. Ja.
Danke vielmals für das Gespräch, Martin.
Danke noch vielmals, mega spannend.
Wer noch die ganzen Gesprächsprotokolle nachlesen will, von euren drei Protagonisten insgesamt, die sich für eine Vasektomie entschieden haben und auch ein Interview mit einem Experten zu diesem Thema, das verlinken wir gerne noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere ProduzentInnen sind Laura Bachmann, Zara Spreiter, Noah Fendt und der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.